Ja, warum glauben wir? Warum sind wir hier? Warum wollen wir Christen sein? Warum gehen wir in die Kirche? Warum lassen wir uns taufen? Dafür gibt es für mich einen ganz tollen Text, den ultimativen Text überhaupt, die Verse 1 bis 7 aus Offenbarung 21. Viele von uns kennen sie schon auswendig, manche bestimmt nicht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Ist das nicht eine wunderbare Aussicht? Es ist eine herrliche Beschreibung dessen, was Gott tun wird. Aber ich finde es auch spannend, was nicht nur Gott tut, sondern auch was wir tun werden. Kennt ihr das Gedicht Der Münchner im Himmel von Ludwig Thoma? Ich lese euch mal den Anfang daraus vor. Und jetzt wird sich meine Klangfarbe etwas verändern. Das ist nämlich ein bayerischer Volksdichter und das ist eine Satire. Bei Gelegenheit kann ich euch das Ganze mal vorlesen, aber es geht dann hinterher in eine andere Richtung. Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb. Zwei Engeln schleppten ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde. Petrus eröffnete ihm zuerst, dass er von nun an auf den Namen Engel Aloysius zu hören hätte, überreichte ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von morgens 8 Uhr bis mittags 12 Uhr frohlocken. Von mittags 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Von morgens bis mittags frohlocken und von mittags bis abends Hosianna singen. Findet ihr das jetzt sehr verlockend? Also ich ehrlich gesagt nicht. Den ganzen Tag auf einer Wolke zu sitzen und frohlocken zu müssen, das klingt einfach furchtbar langweilig. Damit lockt man keinen hinter dem Ofen hervor. Aber das ist ja nun auch total überzeichnet und das Gedicht geht dann sowieso in eine ganz andere Richtung. Natürlich werden wir Gott aus vollem und dankbarem Herzen loben. Aber wie sieht das konkret aus? Was wünscht ihr euch auf der neuen Erde? Was hättet ihr gerne oder was würdet ihr gerne tun? Mal so ganz ohne Bibelzitate. Jetzt dürft ihr euch mal melden. Was würdet ihr gerne tun auf der neuen Erde? Ulla.
Im Garten sein, wunderschöne Blumen pflanzen, mit dir zusammen sein und Jesus sehen.
Habt ihr das alles gehört? Im Garten zu sein, Blumen zu pflanzen, mit Tieren zusammen sein und Jesus sehen. Was wünscht ihr noch? Peter.
Als Kind habe ich mir vorgestellt, meine Drehscheibe von meiner Modelleisenbahn, die habe ich immer verpackt unter meinem Bett. Und wenn Jesus kommt, dann laufe ich ganz schnell, das schaffe ich noch. Und wo die? So viel Platz ist immer.
Du möchtest also eine richtig schöne große Eisenbahnanlage auf der neuen Erde haben. Ja. Hat jemand noch Ideen? was er gerne machen möchte auf der neuen Erde? Ja? Mit Jesus reden, persönlich reden, ja. Das habe ich akustisch nicht ganz mit. Mit ihm zusammen beten, mit ihm zusammen den Vater verehren, ja. Noch mehr Ideen? Evert?
Ich kenne das von solche Filmen im Kino, man nannte das Beamen.
Ja.
Also, dass man plötzlich irgendwo anders sein kann.
Ja.
Also, das stelle ich mir spannend
vor. Ja, das stelle ich mir auch spannend vor. Das ist auch, wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde. Meine Kinder haben sich noch gewünscht, Krokodile zu streicheln und auf Löwen zu reiten. Und von Sonnensystem zu Sonnensystem zu fliegen, ohne Zeitverlust. Ja, wir werden einen neuen Platz bekommen, eine neue Wohnung. In der Bibel können wir drei verschiedene Wohnebenen ausmachen. Erstens das Paradies, zweitens die Erde, wie wir sie jetzt vorfinden, und drittens die neue Erde. Die erste Erde war, bevor wir nun aus dem Paradies raus mussten, sehr gut. Leider muss die Betonung auf dem Wörtchen war liegen. Aber schauen wir uns das Paradies ein bisschen genauer an. Die Natur war im Einklang mit sich selbst. Es gab beinahe unbegrenztes Wachstum. Nichts und niemand musste sterben um der Nahrung willen. Es gab keinen Schmutz und Unrat, noch nicht einmal schlechtes Wetter. Der Garten und alles, was darin war, war dem Menschen untertan. Die Menschen waren vom ersten Atemzug an im Angesicht Gottes. Das muss man sich mal vorstellen. Sie unterhielten sich mit Gott. Sie vermissten nichts. Sie sorgten sich um nichts. Absolute Harmonie und die direkte Gegenwart Gottes waren für sie normal und selbstverständlich. Und das ganz ohne irgendeine Ahnung von Langeweile. Das hielt so lange, bis es Satan gelang, die Menschen zu provozieren und sie dazu zu bringen, dass sie nicht nur wissen wollten, was gut ist, sondern auch, was böse ist. Nun, das wissen wir jetzt. Und nur zu gut. Mit dem Fall Luzifers war Gott klar, dass nicht alles so laufen würde, wie er sich das in seiner Liebe vorgestellt hatte. Das Programm musste ausgetauscht werden, durch ein anderes ersetzt werden. Plan B war nun gefragt und der musste jetzt in Kraft treten. Den genauen Erlösungsplan kennen wir durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Aber welche Auswirkungen hatte das nun auf unseren Wohnplatz Erde? Womit wir auf der zweiten Wohnebene und unserem jetzigen Zustand gelandet wären. Gott muss es das Herz zerrissen haben, als er sich gezwungen sah, die Sterblichkeit einzuführen. Schlagartig war der Tod nötig. Er selbst führte ihn unter verschiedenen Gesichtspunkten ein. Tod als natürliche Folge, weil man sich von der Quelle des Lebens entfernt hat oder sie nicht anerkennt. Tod in Form von Altern, um der persönlichen Sündhaftigkeit mit dem Tod dann eine Grenze zu setzen. Tod als Erlösung bei Krankheit und Schmerz, egal ob körperlich oder seelisch. Und dann kam er wirklich, der erste Tod eines Tieres als stellvertretendes Sühneopfer. Gott selbst zieht den Menschen die ersten Fälle an. Welch ein Stöhnen muss es in der Tierwelt gegeben haben, als die ersten Tiere dafür geopfert wurden, als Sinnbild dafür, dass Gott ein Selbst für den Menschen sterben wird. Daraus folgt, und das klingt nun absolut paradox, der Tod wird zur Voraussetzung für das Leben. Auf unserer Erde kann man da zum Beispiel an die Nahrungskette denken. Nur wenn das Zebra stirbt, kann der Löwe leben. Ja, sogar die Zebras als Art können nur überleben, wenn der Löwe die kranken und schwachen Tiere aussiebt und das heißt tötet. Die Natur hat ein ursprüngliches und perfektes Recycling-System. Alles wird wiederverwertet. Damit könnte eigentlich schon fast wieder alles gut sein. Wenn man mit den Naturgesetzen in Einklang lebt, kann man schon eine besondere Harmonie finden. Aber der Mensch ist ja nie zufrieden. Er zerstört auch diese Harmonie. Zum Beispiel dadurch, dass er so viele neue Bausteine, Moleküle und Reaktionen erfunden hat, die nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden können und das Erbgut von Pflanzen, Tier und Mensch schädigen. Überhaupt sind die Folgen der Sünde, also der Abwendung vom Leben, menschengemacht. Am schlimmsten sind für mich die zwischenmenschlichen Entgleisungen, wie Misstrauen, Neid, Hass, Betrug, sexuelle Entartungen, Verfolgung, Folter, Mord. Das alles bringt unendliches Leid über Gottes Schöpfung. Das war damals so und ist heute noch nicht anders. Unsere gute alte Erde hat bereits irreparable Schäden davongetragen. Der Mensch ist in der Lage, alles kaputt zu machen und sich selbst dazu, und das sogar mehrmals. Als ob einmal vernichtet noch nicht genug wäre. Das hat sogar einen eigenen Namen, Overkill. Gott in seiner Güte kann und wird aber diesem Elend nicht endlos zusehen. Er kann es nicht gut ertragen, er wird das Böse endgültig vernichten. Auch die gottlosen Menschen und den Verursacher allen Übels. Er wird mit allem Verdorbenen und Verderbten, allem Fauligen und Schlechten und Entarteten Schluss machen. Und Gott ist der Schöpfer. Er braucht nicht auf mehr oder weniger zweifelhafte Wiederverwertungsverfahren zurückzugreifen. Er ist in der Lage, alles neu zu machen aus der Kraft seines Wortes. Und jetzt sind wir bei der dritten Ebene angelangt. Und genau das wird er tun. Das hat er uns verheißen. Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das Einzige, was von der alten Erde auf die neue kommen wird, sind wir. Jetzt könnte ich ein bisschen zynisch sein und sagen, trotzdem werden dort paradiesische Zustände herrschen. Also, auch wenn ich dabei bin, wird es dort paradiesisch sein. Denn ich will mal nicht so vermessen sein, zu denken, dass sich alle auf mich freuen. Oder kann jeder von euch behaupten, dass alle anderen sich freuen werden, ausgerechnet dich und euch und mich da wiederzusehen? Selbst Petrus wird sich freuen, Paulus zu treffen, obwohl sie sich ja auch mal gestritten haben, dass die Fetzen flogen. Die Erde wird wieder eine Zukunft haben. Gott kann endlich das Programm einsetzen, das er sich ursprünglich für uns ausgedacht hat, und noch viel mehr. Die Natur ist wieder neu und frisch. Die Tiere unterliegen keiner Nahrungskette mehr. Es gibt keine Erdbeben, Überschwemmungen und andere Katastrophen mehr. Keinen Tod, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Nur der Mensch, der wird nicht hundertprozentig neu sein. Er nimmt etwas Altes mit hinüber in seine neue Wohnung. Seinen Charakter, seine Erfahrungen und vor allem das Wissen, dass es genügt, das Gute und Vollkommene zu kennen, dass es absolut überflüssig ist, um das Böse zu wissen. Hätten wir es doch besser nie kennengelernt. Diese Erfahrung haben wir sogar den Engeln voraus. Aber denen wird das Zugucken auch schon genügt haben. Eine wichtige Frage ist auch, wer wohl auf die neue Erde kommen wird. Das steht in Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet? Der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber wer ist das, der da überwindet? In Offenbarung 7, Vers 3 werden die Engel angewiesen, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das beinhaltet im Besonderen, dass wir nicht wie die Bösen, in Anführungsstrichen, aktiv unser eigenes Siegel produzieren und an Stirn und Hände heften sollen, sondern dass wir selber passiv sind und es von Gott bekommen. Und wer bekommt es? Das steht in Hesekiel 9, Vers 4. Da bekommt der Engel den Auftrag von Gott, geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern, über alle Gräuel, die darin geschehen. Worüber tragen wir Leid? Worüber jammern und seufzen wir? Warum müssen wir weinen und schreien? Welche Schmerzen müssen wir ertragen? Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen und haben Grund genug zum Jammern. Natürlich sind wir entsetzt über die ganzen Unglücksnachrichten, über Hungersnöte, Kriege, Katastrophen, zunehmende Gewalt und Kriminalität. Und das mit den Flüchtlingen in dem Container, das ist einfach unfassbar, sowas. Es ist unglaublich, welche Kreativität der Mensch entwickeln kann, wenn es darum geht, andere Menschen zu quälen. Eine Schülerin von mir kam mal mit einer Stofftasche an, die einen Aufdruck der Organisation Amnesty International trug. Und da stand drauf, Es ist schon seltsam, dass sich der Begriff Menschlichkeit ausgerechnet von dem Wort Mensch ableitet. Aber wir brauchen gar nicht so weit in die Abgründe hineinzutauchen. Gräuel und Unmenschliches begegnen uns auf Schritt und Tritt, manchmal offensichtlich, manchmal hintergründig und subtil. Wie schrecklich ist es manchmal, Entscheidungen treffen zu müssen, bei denen man das Übel allenfalls begrenzen, aber nicht verhindern kann. Wer von euch ist noch nie von einem Mitmenschen bitter enttäuscht worden? Wer hat noch keine Klagen anzumelden über Ungerechtigkeiten, die ihm selbst oder Angehörigen oder Freunden widerfahren sind? Denkt einfach mal nur an Mobbing in der Schule oder im Betrieb. Wer hatte noch nie Streit mit seinen Nachbarn? Wer war nicht schon untröstlich darüber, dass geliebte Menschen falsche Lebensentscheidungen treffen? Welche Eltern lässt die Sturm- und Drangzeit ihrer pubertierenden Kinder kalt mit ihren Ablöseprozessen, die sie zwingen, mit ihren Kindern zu streiten? Kostet es sie nicht manchmal unendlich viel Kraft, ihre eigenen und leider nicht immer guten Erfahrungen machen zu lassen? Ich musste auch ab und zu streiten mit meinen Kindern. Das war für mich immer schrecklich. Ich mag nicht gerne streiten. Aber es ging nicht anders. Es ist ja auch wichtig, dass man lernt, miteinander zu streiten. Ist es nicht unfassbar, dass junge Mütter oder kleine Kinder an Krebs sterben müssen? Es ist ja schon schlimm genug, wenn alte Leute an Krebs sterben. Aber junge Mütter, kleine Kinder, Väter, dass es überhaupt solche schrecklichen Krankheiten gibt, die den Menschen entstellen und noch schlimmer entpersönlichen können. Dann haben wir auch eine Erfahrung gemacht, jetzt in Würzburg. Es gibt Rechtsanwälte, die offensichtlich und dreist lügen und nicht dem Recht, sondern allenfalls ihrem zahlenden Mandanten Recht verschaffen. Wir kamen in Renates Wohnung, war hoffnungslos verschimmelt. Der Schimmel kroch aus jeder Ritze im Fußboden vom Laminat. Und der Schimmel blühte in Weiß, in Braun, in Schwarz und in Grün. Es roch überall und der Rechtsanwalt kam rein. Schimmel? Wo ist hier Schimmel? Ich sehe keinen Schimmel. Das war wir waren ziemlich fassungslos. Eigentlich hätte man sich mit ihm gar nicht weiter unterhalten müssen. Ne? Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Die Liste ließe sich jetzt einfach unbegrenzt fortsetzen. Wir haben genug Grund zu jammern und zu seufzen. Und es sind alles Folgen der Sünde, des Wissenswollen, des Bösen, natürlich nicht des Einzelnen, sondern auch global, zeit- und generationsübergreifend, dass wir Grund zum Jammern haben. Wie kommt es nun, dass wir angesichts dessen überhaupt noch fähig sind, so etwas wie Glück zu empfinden? Dürfen wir überhaupt glücklich sein? Das amerikanische Grundgesetz sichert seinen Bürgern sogar das Recht auf Streben nach dem Glück zu. Wie sieht das denn mit uns aus? Wenn wir immer nur auf das Schlimme in dieser Welt sehen, werden wir zum einen depressiv und müssen zutiefst verzweifeln. Und es sind nicht wenige, auch in unseren Reihen, die Opfer dieser Strategie Satans werden. Und zum anderen tun wir Satan damit viel zu viel Ehre an. Wir sollen ihn nicht in allem und jedem suchen und finden wollen, sondern wir sollen dem nachdenken, was gut und richtig und ehrenvoll ist und so weiter. Wir dürfen und sollen uns freuen an dem, was Gott so wunderbar geschaffen hat. Noch gibt es da unglaublich viel zu bestaunen. Letztens wurden 40.000 neue Arten entdeckt, Insektenarten oder Tiefseearten. Und es gibt auch noch Menschen, die das Gute wollen und tun. Auch über sie dürfen wir uns freuen. Ich habe noch mehr Lieblingsstellen in der Bibel. Dazu gehört auch das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 9, 10 und 12. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Ich fange mit dem letzten Teil an, wie ich erkannt bin. Von wem bin ich erkannt? Natürlich von Gott. Das ist für mich ein unglaublich tröstlicher Gedanke. Ich kenne Gott noch lange nicht, aber er kennt mich. weil ich mich für ihn entschieden habe. Das Wort erkennen hat viele Ebenen in der Bibel. Es wird oft verwendet, um die Innigkeit in der Paarbeziehung zu verdeutlichen. Ich versuche mal, mit Hilfe einer russischen Puppe zu zeigen, wie man es vielleicht auch noch verstehen kann. Ihr kennt sie? Als erstes sehen wir die äußere Fassade. Das, was wir mit den Augen sehen, beziehungsweise das, was wir wollen, dass die anderen vordergründig in uns sehen. Jetzt mache ich einmal auf. Dahinter verbirgt sich vielleicht das, was wir selbst für unseren eigentlichen Menschen halten. Das, was wir erreicht haben im Leben, unser Wünschen, unser Sehnen, unser Ist-Zustand. Jetzt kommt das, was wir selbst nicht kennen, was wir manchmal in den anderen sehen oder sie in uns, wenn wir uns Mühe geben. Denn andere erkennen oft mehr in uns als wir selber. Jetzt kommt das, was Gott in jedem Menschen sieht. Nämlich das, was wir sein könnten, wenn alles stimmt. Die Summe der göttlichen Möglichkeiten in uns auf dieser Erde. Aber Gott sieht noch mehr. Gott sieht eine Vision des erlösten Menschen auf der neuen Erde. So ganz genau wissen wir jetzt aber immer noch nicht, was wir auf der neuen Erde tun werden. Wir werden das Vollkommene erst auf der neuen Erde sehen und begreifen können. Aber wir dürfen jetzt wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild sehen. Wir dürfen ein kleines bisschen vom Ganzen jetzt schon verstehen. Dafür hat uns Gott sein Wort, die Heilige Schrift, gegeben. Und dafür hat er uns seinen Sohn gegeben. Durch ihn können wir die neue Erde erahnen und jetzt schon ein Stück vom Himmel erkennen. Guckt ihr manchmal Fernsehen? Seht ihr euch auch das Werbefernsehen an? Oder zappt ihr das einfach weg? Im Abendprogramm kann man sie sich nicht ohne weiteres anschauen. Aber im Nachmittagsprogramm sind sie oft kreativer als die richtigen Sendungen. Manche sind sogar wirklich richtig gut. Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass die meisten erfolgreichen Biersorten mit wunderschönen Bildern von Wasser werben? Wasser in jeder Form, sei es als See oder Wasserfall oder im Meer. Vor Jahren gab es mal einen Spot, der für mich was Religiöses hatte. Man sieht einen langhaarigen, jungen Urwaldmenschen auf seinem einen Baum durch die Wildnis des Dschungels paddeln. Der Wasserdampf wabert von allen Seiten um ihn herum. Wahrscheinlich kommt er gerade von einem längeren Beutezug zurück und ist erschöpft. Schnitt. Nun sieht man so eine Art Iglu aus Häuten und Fellen aus dem ewigen Nebel auftauchen und gleichzeitig hört man eine Stimme und liest einen Text. Dem Menschen ist das Bedürfnis gegeben, Häuser zu bauen, Miete zu zahlen nicht. Es ging um irgendeine Bausparanlage. Dem Menschen ist das Bedürfnis gegeben, Häuser zu bauen, Miete zu zahlen nicht. Stichwort Bedürfnis. Gott hat uns Bedürfnisse mitgegeben auf diese Erde. Menschliche Bedürfnisse, also das, was der Mensch braucht, kennen wir. Da gibt es Sicherheit, Geborgenheit, Essen, Trinken, Schlaf, Ruhe, Liebe, ein Dach über dem Kopf, Familie, Freunde und so weiter und so fort. Werden wir auf der neuen Erde dieselben Bedürfnisse haben? Was denkt ihr? Ja oder nein? Sagt ihr nein? Oder? Ich sage ja. Denn wenn diese Bedürfnisse unser Menschsein ausmachen, und das heißt ja schließlich auch unsere Ebenbildlichkeit Gottes, dann können sie auf der neuen Erde nicht verschwunden sein. Ganz im Gegenteil. Diese Grundbedürfnisse, die ja nun hier auf dieser Erde, wie wir bereits festgestellt haben, so brutal mit Füßen getreten werden, bekommen auf der neuen Erde endlich ihre Erfüllung. Es gibt auch im Alten Testament eine Beschreibung, wie es auf einer idealen Erde aussehen könnte. Und zwar in Jesaja 65, ab Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn ich siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Und hier ergänze ich, dass es ja auf der neuen Erde keine Flüche und kein Sterben mehr gibt. Der Punkt passt also jetzt nicht so ganz in meine Beschreibung. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Und sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Also da muss ich sagen, da komme ich ein wenig ins Schwärmen. Stellt euch vor, ein Leben zu führen, wie es hier beschrieben ist. Ein Leben, das eine echte Vorwärtsentwicklung beinhaltet, mit unbegrenzten Möglichkeiten im positivsten Sinn. Unser häuslebauender Urwaldmensch ist auch dabei. Der Löwenritt der Kinder rückt in greifbare Nähe. Lernen wird Spaß machen. Es gibt keine schlechten Noten mehr, liebe Kinder. Vielleicht werden sogar intergalaktische Forschungsreisen zu den nicht gefallenen Welten unseren Wissensdrang stillen. Star Trek und Co. lassen grüßen. Aber das ist noch nicht alles. Die Sklaverei ist abgeschafft. Es gibt keine Behinderungen und Krankheiten mehr und auch keine Gewichtsprobleme, egal in welche Richtung. Man wird seine Wünsche und seine Bedürfnisse erfüllen können, ohne egoistisch sein oder andere benachteiligen zu müssen. Es gibt keinen Neid und Streit mehr, weil es keine Armut mehr gibt. Wir müssen uns nie mehr zwischen zwei Übeln entscheiden. Wir brauchen nie mehr zu Notlügen zu greifen. Wir brauchen uns keine Sorgen um unsere Kinder zu machen. Wir brauchen nie wieder ein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt keinen Zeitdruck und keine Hetze mehr. Es gibt kein schlechtes Wetter mehr. Für mich das Größte auf der neuen Erde wird sein, dass wir dem Spiegel des Gesetzes und der Wahrheit ins Gesicht sehen können und bestehen. Gott, der Herr, wird wieder um uns sein, und zwar sichtbar und persönlich. Er wird seine Hütte bei uns aufschlagen. Er wird unser Vater sein und wir seine Kinder. Wir werden für die schreckliche Gottferne, mit der wir jetzt zurechtkommen müssen, durch seine unmittelbare und ständige Gegenwart entschädigt. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht schauen können. Dafür lohnt es sich, über die Gräuel in dieser Welt zu jammern. Dafür lohnt es sich, Überwinder zu sein. Dafür lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Dafür lohnt es sich, zu glauben. Dafür lohnt es sich, sich taufen zu lassen. Denn dafür ist Jesus gestorben. Wir können Überwinder sein, weil Jesus Christus bereits für uns überwunden hat. Er ist das A und O, der Anfang und das Ende, der Anfänger und Vollender. Er will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Also, mich dürstet danach. Und ich denke euch auch. Amen.